Gnade und Friede sei mit uns von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, können Sie sich an Ihren letzten Traum erinnern? Ich träume gerade wenig bis selten, zumindest nichts Erinnerungswürdiges. Was ich aber durchaus kenne und sich oft auch an einen Traum anschließt, der einen so aus dem Schlaf reißt, das sind durchwachte Nächte, die Spott mit einem treiben, weil die Gedanken so über die Bettdecke krabbeln und die lassen sich nicht vertreiben. Durchdachte Nächte, die kenne ich und die finden oft kein Ende. Die sehnen sich nach Schlaf und gleichzeitig hoffen sie, dass der Morgen bald erwacht und der Wecker klingelt, damit man endlich mit einem Grund aufstehen kann. Wann haben Sie zum letzten Mal geträumt und was? Manchmal träumen wir und der Traum ist so wunderschön, dass wir bitte nicht aufwachen wollen, weil wir es festhalten möchten, was wir da erträumen und ersehnen. Manchmal arbeiten wir im Traum den Tag noch nach und spielen allertäglich grüßt das Murmeltier so lange die Situation durch, bis wir mögliche Lösungen klar und deutlich erkennen. So kann es gehen. Manchmal, da träumen wir ganz wir. Und verzerrt und unwirklich und irgendwie auch ohne Sinn. Und dann ist die längst vergessene, gut verdrängte Vergangenheit plötzlich wieder da. Dem Traum ist es nämlich egal, dass der Verstand diesen Teil der Geschichte in einen schönen Karton mit dem Schild "Bitte nicht öffnen" tief in der Seele vergraben hat. Oder Träume, in denen man rennt. Und rennt und rennt und kommt nie an. Oder da fällt einer, gerne ein Mensch, den ich lieb habe und der mir wichtig ist, und der fällt und ich will ihn greifen. Und es sind immer nur so ein paar Millimeter dazwischen. Aber ich schaffe es nicht, seine Hand zu packen. Leere, Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit und diese Gefühle, die bleiben, selbst wenn man erwacht ist. Unser heutiger Predigttext ist auch wie ein Traum. Ich lese uns aus der Offenbarung des Johannes aus dem ersten Kapitel. Ich, Johannes, teile als euer Bruder alles mit euch, was uns wegen Jesus widerfährt. Das Leid, die Herrschaft, die Standhaftigkeit. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Dorthin musste ich gehen, weil ich Gottes Wort verkündet habe und als Zeuge für Jesus aufgetreten bin. Am Tag des Herrn, da ergriff mich der Geist Gottes. Er nahm von mir Besitz und ich hörte eine laute Stimme hinter mir, die klang wie eine Trompete. Die Stimme sagte: Schreibe in ein Buch, was du siehst, und schicke es an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter sah ich jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Bekleidet war er mit einem langen Gewand und um die Brust trug er ein goldenes Band. Sein Kopf und seine Haare waren strahlend weiß, wie weiße Wolle oder Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie glühende Bronze im Ofen und seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Anblick blendete wie die Mittagssonne. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte mir seine rechte Hand auf und sagte: Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreiches aufzuschließen. Schreib also auf, was du gesehen hast. was jetzt schon ist und was zukünftig noch geschehen wird. Amen. Ein bisschen verrückt ist das, was der Johannes da sieht, schon. Ehrlich gesagt auch, finde ich, ein bisschen beängstigend. Ein klein wenig extrem, überzeichnet, könnte man auch sagen, alles in allem irgendwie drüber. Mächtige Bilder sind das, die er da sieht, schwer zu entschlüsseln, denn sie entstammen einer Zeit- und Bilderwelt, die uns heute vollkommen fremd sind. Die Leuchter zum Beispiel, sie erinnern an die Menorah des jüdischen Tempels, der von den Römern im Jahr 70 nach Christus zerstört und ausgeraubt worden war. 7, die Zahl kommt immer wieder vor, 7, das ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 Leuchter, 7 Sterne, später 7 Engel, Symbole für das Allumfassende, für das Perfekte. Und dann die griechische Insel Patmos, auf der Johannes sitzt. Das ist kein Urlaubsort, auch wenn wir gerne nach Griechenland fahren, um dort Urlaub zu machen. Vielmehr eine Situation der Verbannung für ihn. Zumindest kann man dies mutmaßen. Die junge Christengemeinde wird zur Zeit, in der die Offenbarung geschrieben wird, im römischen Imperium verfolgt. Man weigert sich, den Kaiser wie einen Gott zu verehren. Man stellt seinem Imperium ein anderes gegenüber und die Christinnen nennen es das Reich Gottes. Das hatte der Kaiser nicht gerne. Und darum machte er den Christen das Leben schwer. Ein Glück für Johannes, dass es nur die Verbannung nach Patmos war. Andere wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und doch ist er im Exil allein und auf sich zurückgeworfen. Er weiß darum, dass es seinen Freundinnen und Freunden in Christo schlecht geht. Deshalb seine Schreiben an die Gemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich weiß, es geht euch nicht gut. Ihr leidet um eures Glaubens willen, aber bleibt standhaft, haltet an eurem Glauben fest, hört, was ich gesehen habe. Johannes träumt von 7 Leuchtern. Und aus einem dieser Leuchter erscheint ihm plötzlich eine überirdische Gestalt. Ein bisschen unheimlich wirkt er, dieser Typ mit seinen strahlend weißen Haaren, den er da plötzlich vor sich sieht. Einen goldenen Gürtel trägt er über die Brust. Nur Könige dürfen ihn so tragen. Augen wie Feuerflammen, leuchtende Augen, denen nichts, absolut nichts verborgen bleibt. Seine Füße wie glühendes Erz. Wer damit unterwegs ist, dem stellt man sich nicht so gerne in den Weg. Strahlen gehen von ihm aus, die hellgrelles Licht verbreiten und ein unheimliches Rauschen ist in seiner Stimme wie ein mächtiger Wasserfall. Diese Worte werden so schnell nicht überhört. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das aus seinem Mund herausschaut, Worte, die wie ein Stich ins Herz treffen, werden sie gehört. Dieses Wort kann klar trennen zwischen Recht und Unrecht. Hier geht es um ein Urteil, das über uns Menschen gesprochen werden soll. Fremde Bilder. Damals verstand man sie. Uns sind sie heute fremd. Aber gerade in der Fremdheit liegt auch ihre Faszination. Für Johannes war das, was er gesehen hat, alles kein Spiel, sondern eine existenzielle und unmittelbare Begegnung mit Gott, genauer gesagt eine Begegnung mit dem Menschensohn. Und der kommt mit Macht und Stärke und er bietet den Mächtigen dieser Welt die Stirn. Manchmal, eigentlich ganz oft sogar, liebe Gemeinde, wünsche ich mir das. Dass Jesus im Hier und Jetzt erscheint, der Menschensohn. Und das nicht als verständnisvolle, lass die Kinder doch zu mir kommen, Kumpel, der alles und alle lieb hat. Sondern als einer, der mit der Peitsche kommt und der fegt die Tempel unserer christlichen Trägheit und Verantwortungslosigkeit aus. Er lässt uns Thomas in seine Wunden greifen, damit unsere Mitmenschlichkeit endlich wieder erwacht und die Herzen zu fühlen beginnen, wenn wir unsere Finger in die Wunden legen. Da leidet einer, nicht nur er, sondern neben ihm ganz viele mit. Da leidet einer und so fühlt sich der Schmerz an. Ich würde mir wünschen, dass er uns Beine macht mit seinen glühenden Füßen und dröhnt in unseren Ohren, seht endlich zu und kommt aus den Puschen. Ich bin nicht am Kreuz gestorben, damit ihr in euren Sesseln alles abnickend und emotional unbeteiligt verrotten bleibt. Und sein zweischneidiges Schwert, allein wenn ich es mir vorstelle, das tut weh. Es tut weh, wenn es uns trifft, wenn es uns betrifft, weil wir uns so oft in Moral verheddern, dass wir unmoralisch werden und Recht vor Unrecht von Unrecht nicht mehr unterscheiden können oder wollen. Dieser Tagtraum ist erschütternd, wenn ich mir das so vorstelle, wenn Jesus kommt. Aber manchmal träume oder erwünsche ich es mir auch. Kein Jesus, der mich in den Arm nimmt, sondern dessen erste Tat es ist, dass er mir einen ordentlichen Tritt verpasst, mich an den Schultern packt und mich einmal durchrüttelt. Und den ein oder anderen von Ihnen und euch vielleicht mit mir. Es gibt Gotteserfahrungen, die beginnen mit ganz tief wirkenden Erschütterungen und die werden auch nicht umgedeutet in ein späteres, ach, war doch eigentlich gar nicht so gemeint. Erschütternde Bilder helfen, zum Leben aufzubrechen. Das brauchen wir Menschen manchmal, damit wir wach werden. Und diese Wachheit fehlt der oft zu verschlafenen Christenheit an so vielen Stellen. Joachim Gauck schreibt in seinen Lebenserinnerungen, Licht lässt uns sehen, auch die Dinge, die in uns geschehen. Vielleicht so, ich nehme das Dunkel ernst, ich halte diese Sehnsucht am Leben, schlucke sie nicht hinunter. Denn ich muss aushalten, auch das, was mich manchmal quält, sonst entdecke ich die Sehnsucht nicht und ich will mich sehnen, sonst finde ich die Hoffnung nicht, so schreibt er. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht können Sie sich nicht an die letzten Träume Ihrer letzten Nächte erinnern. Ist ja gut, wenn wir alle einen gesunden Schlaf haben. Aber was ist mit den Tagträumen? Von was träumen Sie über Tag? Ich habe einen Traum, so hat es Martin Luther King formuliert. Ich habe einen Traum und dann hat er davon erzählt, wie weiße und schwarze Kinder zusammenkommen, wie ein Stück Reich Gottes unter uns sichtbar und erlebbar wird. Von Gerechtigkeit und Frieden hat er erzählt, davon hat er geträumt, von ehrlicher und bedingungsloser Liebe und dass wir diese so unschönen menschlichen Dinge an uns einfach mal ablegen. Davon hat er geträumt und uns berichtet und an vielen Stellen es ist leider immer noch ein Traum. Was ist Ihr Traum? Ganz persönlich. Nur für Sie. Was ist Ihr Traum als Teil dieser Gemeinde? Heute auch ganz bewusst gefragt als ehrenamtlich Mitarbeitende. Was ist Ihr Traum? Ich habe einen Traum. Wie oft erschrecken wir über diese Welt? Über unser Leben, über unsere Mitmenschen und ja auch über unsere Gemeinde. Und wir müssen uns eingestehen, das ist gar kein Traum. Das ist die Realität. Wär's doch mal nur der Traum. Viel Arbeit und Einsatz, aber wenig Dank und Wertschätzung. Viel Kraft und Anstrengung und man macht und man tut und man rennt. Aber das Ziel kommt irgendwie nicht in Sicht. Große Sehnsucht nach gemeinsamer Zeit und Aufmerksamkeit auf Augenhöhe, aber Sachzwänge gibt es, die anderes verlangen. Finanzfragen und strukturelle Notwendigkeiten, da dreht sich das Presbyterium immer wieder gerne drum, die sich in den Vordergrund spielen. Trotzdem Gebot der Nächstenliebe, Egoismus und Ichbezogenheit. Wie oft vergessen wir, jemanden zu fragen und andersherum, wie oft melden sich Ungefragte zu Wort? Statt Vertrauen, Verletzung, statt transparenter Ehrlichkeit, illoyales hinter dem Rücken ausfragen, ein nicht greifbares Gefühl von ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht gesehen. Christinnen und Christen kennen alle die 10 Gebote und das Doppelgebot der Liebe, kennen es aber nicht gleichbedeutend mit sich daran halten und danach leben. Das müssen wir uns hier auch eingestehen, als Haupt, als Neben, als Ehrenamtliche. Ich habe einen Traum. Die ein oder andere Erfahrung, das ein oder andere Gefühl von dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, ist Ihnen sicherlich auch als Ehrenamtliche und im Leben nicht fremd. Und doch sind Sie alle hier. Und gleichwohl bringen Sie sich hier mit ein, an den so unterschiedlichen Orten und zu den verschiedensten Gelegenheiten und mit den mannigfaltigsten Gaben und Talenten, die Gott Ihnen anvertraut hat und mit denen Gott Sie ausgestattet hat in dieser unserer Gemeinde. Und ich kann an dieser Stelle nur von ganzem Herzen sagen, danke dafür. Danke dafür, dass Sie alle mit uns träumen, wider jedwede menschliche Erfahrung, aber getragen von der Hoffnung, dass das Reich Gottes bereits unter uns begonnen hat und jede lebendige Gemeinde nur durch die vielen möglich ist, die sich mit einbringen und die weitermachen und die nicht aufhören. Ich habe einen Traum. Johannes träumt und das, was er sieht, das lässt ihn zusammenbrechen wie tot. Und dann er spürt und er hört. Die Stimme ist noch da. Beruhigend klingt sie, kraftvoll und stark. Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sieh doch, ich lebe für immer und auf ewig und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreiches aufzuschließen. Diese Stimme, die ist Johannes ganz vertraut. Und ich wünsche uns, dass wir alle diese Stimme immer wieder im Ohr, im Kopf und im Herzen haben, diese vertraute Stimme. Denn Johannes weiß, es gibt nur einen, der das von sich sagen kann, der auferstandene Christus. Nur einer, der sich so nennen darf, der Erste, der Letzte, der Lebendige. Nur einer, der sagen kann, schau her, da bin ich, nicht mehr tot, sondern wieder lebendig. Nur einer, der von sich behaupten kann, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Bei allem, was uns widerfährt, bei allem, was ist, bei allem, was wir miteinander erleben oder auch aneinander nicht tun, das letzte Wort behalten nicht die Schrecken. Nicht die Qualen, nicht die Albtraumerfahrungen oder die unerfüllten Sehnsüchte unserer Tagträume. Das letzte Wort haben nicht wir Menschen. Das letzte Wort hat der, der als Verurteilter und Gerichteter auf dem Thron sitzt und mit seinem Wort Gottes Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Mit diesem Zuspruch kann und darf man wieder klarer sehen, aufrechter gehen, zu seinem Glauben stehen. Miteinander lebendige Gemeinde sein. Um Gottes Reich als Wirklichkeit in unserer Welt wahrzunehmen, da brauchen wir Menschen diese Gewissheit für unser eigenes Leben, aber auch als Gemeinde der vielen. Habt keine Angst. Ich war von jeher da und ich werde immer da sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.